Hast du diese Erfahrung auch schon gemacht? Du betest für ein Anliegen und es geschieht nichts. Habt ihr das auch schon so erlebt? Oder vielleicht sogar schon oft so erlebt? Das soll jedenfalls das Thema dieser Predigt sein. Ich gebe das Zeichen, vorausgesetzt, dass der Operateur es sieht. Wenn Beten keine schnellen Auswirkungen zeigt. Manchmal redet man von unerhörten Gebeten, aber vielleicht hat Gott eh erhört und vielleicht sieht man es dann auch in einem Monat. Das ist für mich jetzt nicht die Frage. Mir geht es um die Erfahrung, du betest und siehst unmittelbar keine Auswirkungen. Wenn wir im Neuen Testament lesen, dann sehen wir ja oft, da kommt ein Kranker zu Jesus, Jesus sagt was oder rührt ihn an und man sieht, der ist geheilt. Und das würden wir uns ja auch wünschen. Und auch wir beten für Menschen und erleben dann aber mitunter, so unmittelbar geschieht nichts. Es gibt manche Berichte, da betest du für jemanden und unmittelbar ist nichts zu sehen, aber am nächsten Tag in der Früh, der steht auf und es ist vorbei. Er hat geheilt. Also auch das wäre für mich noch eine schnelle Auswirkung. Aber wir machen eben die Erfahrung, wir beten und es gibt keine schnellen Auswirkungen. Vielleicht ist das sogar die häufigere Erfahrung. Dort, wo wir so konkret beten, dass man es beurteilen kann, ist das jetzt geschehen oder nicht geschehen. Nun, wie geht's uns mit dieser Erfahrung? Es kann sein, dass dann Zweifel kommen, vielleicht an Gott. Ach, du denkst, naja, man hört immer, der liebende Gott, der so gerne gibt, und dann bete ich für das und für das und für das und erlebe es aber eigentlich nicht. Vielleicht kommen dann auch Zweifel an dir selber, dass du dir sagst, naja, von anderen Christen höre ich da, die haben so große Gebetserhörungen. Aber ich selber erlebe das eigentlich nicht so. Vielleicht ist mein Glaube zu klein, dass ich deshalb so wenig erlebe. Also es können Zweifel kommen. Die Antwort auf diese Frage seht ihr gleich im nächsten Bild. Beten ist ein Weg, auf dem du Gott besser kennenlernst. Was bedeutet das? Das macht einen Unterschied. Nehmen wir an, du siehst Gebet vor allem als einen Weg, wo Wünsche erfüllt werden. Das ist es ja auch. Du betest und es geschieht nicht. Und betest wieder und es geschieht nicht. Dann kann es leicht sein, dass du enttäuscht bist. Aber was bedeutet das hier? Beten als ein Weg, als ein ganz wichtiger Weg, auf dem du Gott besser kennenlernst. Ich bete und soweit ich merken kann, es geschieht nichts. Vielleicht will Gott auch fragen, du Franz, ich habe es gehört, du hast gebetet, aber ist dir das wirklich wichtig? Und ich bin dann herausgefordert, ja, es ist mir wichtig. Gott, ich bete da wieder und ich bleibe da fest dran. Ich suche deine Nähe und ich will hellhörig sein. Vielleicht will Gott mich etwas anders lenken in dem Gebetsanliegen. Vielleicht sagt Gott auch, ja, ich habe es gehört, aber zuerst ist noch was anderes dran. Also da geht es darum, dass ich hellhörig werde, dass ich die Nähe Gottes suche. Und das ist dann ein Prozess, bei dem ich Gott näher komme und Gott auch besser kennenlerne. Das heißt, wenn ich es so angehe, beten, das ist vor allem einmal, dass ich Gott besser kennenlerne, dann ist nicht so sehr die Enttäuschung da, sondern eher die Spannung, naja, wie geht es jetzt weiter? Gott hat mich ja gehört und was will er jetzt mit mir? Also, das ist vor allem der Gedanke, den ich euch mitgeben möchte, aber es soll dann noch ein bisschen konkreter werden. Drei einzelne Gedanken. Erstens, wir können die Evangelien betrachten. Auch in den Evangelien. Ja, was finden wir dort? Wir finden dort, dass Menschen zu Jesus kommen mit Bitten und Jesus erfüllt ihre Bitte. Das kommt tatsächlich sehr oft vor. Aber nicht immer. Es kommt auch sehr oft vor, Menschen kommen zu Jesus und er erfüllt die Bitte nicht. Nicht sofort oder nicht wunschgemäß. Also das sind Erfahrungen, die dann durchaus ähnlich sind auch zu unseren Erfahrungen. Und da können wir uns solche Begebenheiten anschauen und können daraus lernen. Dann zweitens, Gott hören. Ich sage gerade, die Erfahrung ist eine ähnliche, wie die Menschen damals gemacht haben. Sie wenden sich an Jesus und die Bitte wird nicht gleich erhört oder nicht gleich erfüllt. Aber die Menschen damals hörten dann die Antwort Jesu. Dass Jesus sagt, nein, dieses Zeichen werdet ihr nicht sehen. Oder dass er sagt, na, das geht nicht, aus dem und dem Grund. Sie haben die Antwort Jesu gehört. Und da ist dann der Unterschied. Wie ist das bei uns? Bei uns ist es ja nicht einfach so, ich bete zu Jesus und höre dann gleich akustisch eine Antwort. Also da ist ein gewisser Unterschied. Und da ist dann die Frage für uns, naja, dieses Hören, okay, ich habe auch gesagt, hellhörig sein, na, wie funktioniert denn das? Und da ist die Antwort, Gottes Geist redet zu meinem Geist. Dazu möchte ich dann auch noch etwas sagen. Aber jedenfalls, das ist ganz wichtig, dass wir das auch sehen, wie funktioniert das Reden Gottes und wie funktioniert mein Hören. Dann noch ein dritter Gedanke. Ich habe gesagt, beten, das ist ein Weg, um Gott besser kennenzulernen. Aber ich bin sicher, wenn ich mit jedem Einzelnen von euch rede, werde ich bei den meisten feststellen, ihr kennt Gott gut. Ihr wisst, wie Gott ist, ihr kennt Gottes Eigenschaften, ihr wisst, wie Gott sich geoffenbart hat, ihr habt viel erlebt mit Gott. Also es ist der Mangel vielleicht gar nicht so stark, ja, wir kennen Gott ja noch kaum. Aber was oft noch nötig ist, dass wir noch mehr einüben, so wie wir Gott ohnehin schon kennen. Und dieses Einüben geht besonders gut in einer Situation, wo wir durchgebeutelt werden von einem Problem, in einer turbulenten Zeit. Da haben wir dann die besondere Chance, auch im Gebet zu sagen, Gott, ich hätte gern, dass du das Problem löst, aber auch wenn das jetzt noch nicht geschehen ist, ich bin überzeugt davon, du bist da, du bist bei mir. Das sagt sich leicht, wenn es einem gut geht, aber wenn es einem nicht so gut geht, dann ist das eine besondere Chance, wo ich daran festhalten kann und wo ich das, wie ich Gott sowieso kenne, wo ich das dann eben auch einüben kann. Das ist also noch der dritte Gedanke, um den es jetzt gehen soll. Das heißt, ihr habt jetzt gleich das Inhaltsverzeichnis der heutigen Predigt. Die Predigt fängt also jetzt erst an. Das war nur der Vorspann. Zu dem ersten Gedanken. Wir haben in den Evangelien sehr viele Berichte, wo Menschen sich an Jesus wenden. Und in gewisser Weise sind das dann auch Beispiele für Gebet. Wir haben ja auch manche Aussagen, wo Jesus direkt über das Gebet redet, aber das meine ich jetzt gar nicht, sondern Menschen wenden sich mit einem Anliegen an Jesus. Da möchte ich zwei solche Begebenheiten herausgreifen. Das erste ist ein Blinder. Der blinde Bartimäus erfuhr, dass Jesus vorüberging. Er schrie, Jesus, Sohn David, hab Mitleid mit mir. Aber viele sagten ihm scharf, er soll den Mund halten. Bartimäus, also das hat mit Bart nichts zu tun. Bartimäus, der Sohn des Timäus, der Sohn von irgendeinem Timäus. Vielleicht gehörte dieser Bartimäus dann später, als Jesus schon im Himmel war, zu der christlichen Gemeinde, sodass man ihn kannte und auch seinen Namen wusste. Ja, ja, der Bartimäus, der ist ja da unter uns. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass der mal blind war. Aber das war ja der damals mit bei Jericho, dieser Bartimäus. in einer Situation, die sich vergleichen lässt mit unserer. Ihr glaubt an Jesus, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Und auch dieser Bartimäus hat geglaubt. Er hat offenbar einiges gehört von Jesus. Und aus dem, was er da gehört hat von Jesus, ist ein Bild entstanden. Das Bild von jemandem, wo er sicher war oder zumindest geahnt hat, dieser Jesus, dem bin ich nicht egal. Vielen Menschen bin ich egal, vielleicht eine Störung, wenn ich da so am Wegrand bin und bettle, aber dem bin ich nicht egal. Und dann bekommt er das mit. Da ist was, da sind Leute, die gehen vorbei und er erkundigt sich, was ist da los? Und dann wird ihm gesagt, Jesus von Nazareth geht da vorbei. Und da, der Glaube, den er hat, der kommt hier zum Ausdruck. Er ruft, er schreit, Sohn Davids, Jesus, hab Mitleid mit mir. Er war überzeugt, wenn ich vielleicht allen Menschen egal bin, aber ihm bin ich nicht egal. Und aus diesem Glauben heraus schreit er zu Jesus. Und dann gibt es Menschen, die wollten ihn zum Schweigen bringen. Weiß nicht warum, vielleicht haben sie das Gefühl gehabt, das passt da nicht. So diese feierliche Prozession, Jesus schreitet da daher. Ich meine, was kriegt dieser Jesus da für ein Bild von unserem Ort, wenn da einer so herumschreit? Also die haben ihn, da heißt es, sie haben ihn bedroht. Vielleicht bei uns, würde man vielleicht sagen, heute Pappen, der freundliche Wiener, würde das so sagen. Jedenfalls, sie wollen ihn zum Schweigen bringen. Aber er hält fest, also dieser Glaube ist da. Er, dieser Jesus, dieser Sohn David, das ist wer, dem bin ich nicht egal. Und drum schreit er weiter, obwohl die Leute ihm schon deutlich machen, du bist uns jetzt lästig, du störst uns da, halt doch den Mund. Er schreit weiter, sagt, Sohn David, hab Mitleid mit mir. Und dann, also so negativ waren die Leute wahrscheinlich gar nicht gegen ihn, sie haben ihn dann ermutigt, haben gesagt, du, er ruft dich, also geh hin. Und er macht das und Jesus heilt ihn, sagt ihm, Dein Glaube hat dich geheilt. Also bei diesem Blinden war etwas da. Was bedeutet das für uns? Ich denke, mit unseren Gebetserfahrungen lässt sich das auch vergleichen. Wir beten zu Jesus, wir haben ein Anliegen und unmittelbar mal geschieht nichts. Das hatte dieser Bartimäus auch. Der hat geschrien, dann war nichts. Also nur, dass die Leute gesagt haben, halt doch den Mund. Aber von Jesus war keine Reaktion. Hat er ihn gar nicht gehört? War es ihm egal? Dieser Jesus hat ja genug Menschen um sich herum, also auf diesen einen kommt es ihm nicht an. Was ist da? Aber da war eben der Glaube des Bartimäus, auch wenn er mich jetzt vielleicht nicht gehört hat, aber ihm bin ich nicht egal. Da schreie ich weiter, weil ich weiß, bei ihm werde ich ernst genommen. Er wird mir helfen. Das kann eben auch unsere Erfahrung sein, dass wir beten, es geschieht nichts. Wir haben dann auch die Frage, ne, hat Gott mich gar nicht gehört, aber er muss mich ja gehört haben, aber es geschieht momentan noch nichts. Und dann ist eben auch unser Glaube gefordert. Diese Überzeugung, dieser Jesus, ihm bin ich nicht egal. Dann möchte ich noch eine zweite Begebenheit betrachten. Eine sehr berühmte Begebenheit. Ein Gelähmter, der einige Freunde hatte, die zu ihm hielten. Die vier Träger machen ein Loch im Dach und lassen den Gelähmten auf seiner Matte vor Jesus hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Kind, deine Sünden sind vergeben. Manche Ausleger meinen, der Gelähmte selber hat gar nicht geglaubt, weil es steht hier, ihr Glaube in Mehrzahl. Das stimmt, das steht wirklich in Mehrzahl. Aber ich sehe keinen Anhaltspunkt, warum man den Glauben des Gelähmten da ausklammern will. Wenn ihm die Sünden vergeben wurden, dann hat er wohl selber auch geglaubt. Denn es wäre eigenartig, wenn Jesus jemandem die Sünden vergibt, der selber gar nicht glaubt. Aber es ist bemerkenswert, dass in der Mehrzahl steht, Jesus sah ihren Glauben. Und tatsächlich war es ja auch der Glaube dieser Freunde, der ihn zu Jesus hinbrachte. Wie ging es Ihnen? Es steht da gar nicht dabei, dass Sie eine bestimmte Bitte ausgesprochen haben, aber selbst wenn Sie es nicht getan haben, war ja völlig klar, was Sie gemeint haben. Die Menschen sind massenweise zu Jesus hingekommen, die Kranken oder die Angehörigen mit ihren Kranken, und Jesus hat sie geheilt. War völlig klar, was das Anliegen war. Da kommt der Gelähmte, ja, du siehst es ja, jetzt lass mal den runter vor dir, also heile den. Und was macht Jesus? Er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Ich weiß nicht, ob die überhaupt gedacht haben an die Sünden, aber das war wohl nicht der Wunsch, mit dem sie zu Jesus hingekommen sind. Es ging ihnen darum, der Gelähmte soll geheilt werden. Und das mag auch mitunter unsere Situation sein, dass ich mit einem bestimmten Anliegen zu Jesus hinkomme und Jesus hört es zwar, aber was anderes ist dringender. Auf was anderes will er mich aufmerksam machen. Und damit kommen wir wieder zu der Frage hin, wie höre ich das dann, wenn Jesus mich auf was anderes aufmerksam machen will? Und das ist der zweite Gedanke. Also, Jesus redet zu mir, Gott redet zu mir, wie tut er das? Antwort: Gottes Geist redet zu meinem Geist, zum Geist des Menschen. Den Geist des Menschen beachten wir oft gar nicht so in der Bibel. Wir denken da oft entweder an den Geist Gottes, wenn wir von Geist lesen, oder wir denken an den Verstand, weil in unserer deutschen Sprache wird das ja oft auch gleichgesetzt. Nicht, jemand ist geistreich, da meinen wir, er hat Verstand. Oder wenn wir sagen, eine geistige Beschäftigung ist eine verstandesmäßige Beschäftigung. Und da kann es dann leicht sein, dass dort, wo wir vom Geist des Menschen lesen, dass wir das übergehen und entweder an Geist Gottes oder an den Verstand denken. Und deshalb habe ich einige Stellen herausgesucht, wo wir sehen, dass das unterschieden wird. Paulus im 1. Korintherbrief. Da spricht Paulus vom sogenannten Zungenreden. Also man könnte sagen vom Reden in anderen Sprachen oder in unbekannten, in fremden Sprachen. Und Paulus sagt da, wenn ich das mache, wenn ich so in fremden Sprachen bete, dann betet mein Geist. Er sagt nicht, der Geist Gottes betet dann, sondern mein Geist betet, aber mein Verstand bleibt ohne Frucht, ohne Ergebnis. Also er unterscheidet hier mein Geist und mein Verstand. Ich bete mit dem Geist, aber ich bete auch mit dem Verstand. Und dann an einer anderen Stelle, auch im 1. Korintherbrief, sagt Paulus, der Geist Gottes erforscht alles, was in Gott ist. So wie der Geist des Menschen alles erforscht, was im Menschen ist. Der Geist des Menschen, der in ihm ist, weiß, was im Menschen ist. Also hier ist vom Geist des Menschen die Rede, im Unterschied zum Geist Gottes. Der Geist des Menschen, das ist gewissermaßen so die Antenne. Gott hat ja den Menschen ursprünglich bei der Erschaffung angehaucht. Der Mensch hat etwas mitbekommen vom Geist Gottes und der Mensch selber hat Geist. Da geht es jetzt nicht um die Neugeburt, also das, was geschieht, wenn jemand Christ wird, dass er den Geist Gottes empfängt, sondern den Geist des Menschen, das verstehe ich so, dass er den schon vorher hat. Aber wir Menschen machen kaum Gebrauch davon. Das heißt, die Menschen haben eigentlich eine Antenne, wo sie Gott verstehen könnten. Von Geist zu Geist, diese Verbindung funktioniert oder könnte funktionieren. Nur wir gebrauchen sie kaum. Und ich fürchte, auch wir Christen gebrauchen es nicht so viel. Im Gebet sehr viel läuft verstandesmäßig. Wir haben dann unsere Liste, unsere Wunschliste, wofür wir beten, und wir gebrauchen unseren Verstand. Wir erklären dann Gott vielleicht, ja, du weißt, da ist das und das und mit dem und da bitte ich dich dann noch für das und die Situation ist dann die und die. Gut, das muss man oft auch sagen, wenn man mit anderen betet, damit die anderen verstehen, worum es geht. Aber auch in unserem persönlichen Leben, in unserem persönlichen Gebet, denke ich, dass wir dazu neigen, dass unser Verstand vor allem tätig ist. Und dass dieser Geist, der offen sein kann für das, was Gott mitteilt, dass wir das nicht so stark üben. Und wir haben dann auch die Frage, naja, wie geschieht das? Wie redet Gott zu mir? Und ich muss zugeben, das ist auch nicht so ganz einfach. Vielleicht vergleichbar mit einem Baby, das auch nicht innerhalb von einem Tag lernt, die Laute, die es aufnimmt, einzuordnen. Also das Baby würde vielleicht auch sagen, naja, wie ist das mit der deutschen Sprache? Ich verstehe euch eigentlich gar nicht. Wie geschieht das, dass ich euch verstehe? Aber im Lauf der Jahre gelingt es dem Baby dann doch, dass es die Laute richtig einordnen kann. Und vielleicht kann man es damit vergleichen, dass auch wir, wenn wir den Geist des Menschen, den wir so vernachlässigt haben, wenn wir den in Gebrauch nehmen wollen, dass es eben eine Weile dauert, bis wir das üben und das, was der Geist Gottes jetzt meinem Geist sagen will, verstehen können. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Ich habe das manchmal so erlebt, ich habe zu Gott gebetet, hatte da ein bestimmtes Thema, das ich so vor Gott ausgebreitet habe, und auf einmal kam eigentlich ganz überraschend ein Gedanke, der damit scheinbar nichts zu tun hatte. Also ich lege Gott ein Problem dar und auf einmal kommt: Franz, ich liebe dich. Aber das war nicht meine Frage. Franz, ich liebe dich. Also so völlig überraschend, gewissermaßen aus dem Nichts heraus, kommt der Gedanke, wo ich dann sicher war, das habe nicht ich selber jetzt mir so überlegt und mir vorgestellt, sondern da war eben Gott, der mir einen Gedanken da hineingibt. So zum Beispiel kann das aussehen, dass der Geist Gottes zu meinem Geist redet, aber das, was in meinen Geist hineinkommt, das kann ich sehr wohl dann mit meinem Verstand weiter verarbeiten. Da kann ich dann drüber nachdenken. Also der Verstand ist in dem Sinn nicht ausgeklammert, aber das Empfangsorgan, der Telefonhörer, das ist der Geist des Menschen. Dann möchte ich noch zu einem dritten Gedanken hin. Und zwar, wir kennen Gott, aber wir müssen es einüben. Ich kenne Gott und gerade in einer turbulenten Situation habe ich eine besondere Chance, das einzuüben, dass ich daran festhalte, dass Gott da ist. Da habe ich auch eine Begebenheit herausgesucht aus einem Evangelium. Ich habe heute in der Früh im Radio festgestellt, das ist auch die Perikope heute in der Kirche. Auf dem See erhob sich ein heftiger Sturm, sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Die Jünger weckten Jesus und sagten: Herr, rette uns, wir kommen um. Jesus sprach zu ihnen: Warum seid ihr ängstlich, ihr Kleingläubigen? Ich verstehe Jesus hier so, dass er nicht den Jüngern zum Vorwurf machte: Ja, ihr braucht ja nur glauben, dann könnt ihr den Sturm selber beruhigen. Sondern er sagt: Warum seid ihr so ängstlich? Das heißt, der Sturm ist eben jetzt da, aber auch wenn es gerade einen Sturm gibt, auch wenn es gerade turbulent zugeht, ihr könnt doch vertrauen darauf, dass Gott da ist. Übertragen auf unsere Situation: Auch wir werden mitunter durchgebeutelt. Einige von uns jetzt haben es erlebt und werden es auch erleben, werden durchgebeutelt. Und das sind eben die Situationen, wo wir eine besondere Chance haben. Natürlich, ich vergönne niemanden, aber es ist eine besondere Chance, gerade da, wo ich durchgebeutelt werde, als ich gerade da festhalte: Gott ist da. Der Name Gottes im Alten Testament, Jahwe, man könnte ihn übersetzen mit: Gott ist da. Man ist nicht ganz sicher, wie es zu übersetzen ist. Manche übersetzen mit: Ich bin, der ich bin. Aber ich denke, ich bin da als Übersetzung dieses Gottesnamens passt sehr gut zu dem, wie Gott sich in der Bibel offenbart. Und auch andere Namen Gottes, Immanuel zum Beispiel, Gott mit uns, drückt auch das aus: Gott ist da. Das ist ja das, was Gott uns sehr stark deutlich machen will. Ein Musiker einer anderen Gemeinde hat mir Folgendes erzählt. Er war in Japan unterwegs und da gab es ein Erdbeben, ein sehr heftiges Erdbeben. Er hat gerade geschlafen im Hotel und auf einmal hat es ihn aus dem Bett rausgeworfen. Den Fernseher, der ist runtergefallen. Er hat gedacht, jetzt ist es aus. Das war's jetzt. Aber in dem Moment hat er sich an Gott erinnert und hat Gott angerufen. Und er sagt, das war eine Gotteserfahrung für ihn. Also Gott hat nicht das Erdbeben momentan plötzlich zum Stillstand gebracht, aber in diesem Erdbeben, wo er gedacht hat, jetzt ist es zu Ende, da hat er sich an Gott erinnert und hat er sich vor Augen geführt. Aber Gott ist trotzdem da, auch wenn die Erde wackelt. Das ist es, was wir erleben dürfen. Dort, wo es uns durchbeutelt und dort, wo es turbulent zugeht mit uns. Gott ist da. Und das können wir dann eben auch im Gebet aussprechen. Also, das heutige Thema, beten ohne schnelle Auswirkungen. Ich habe gebetet und jetzt im ersten Moment, jedenfalls, ist noch nichts geschehen. Und der Gedanke, den ich euch gleich am Beginn gesagt habe, jetzt noch einmal, beten ist ein Weg, auf dem du Gott besser kennenlernen kannst. Das ist so der Gedanke, den ich euch mitgeben möchte. Das heißt, wir sind jetzt vorbereitet. Wenn das also wieder passiert, wenn du zu Gott betest und es geschieht nichts, dann weißt du, was du zu tun hast. Das ist eben jetzt der erste Schritt auf dem Weg, wo du Gott noch besser kennenlernst. Es kann allerdings dann ein Problem geben. Was ist, wenn du betest und es geschieht, das, worum du gebetet hast? Das würde dich dann ja aus dem Konzept bringen. Aber ich bin sicher, ihr wisst auch dann, was ihr zu tun habt. Ich möchte noch beten. Unser treuer Gott, wir sind dir dankbar dafür, dass wir dich kennen. Was auch geschieht, wo wir durch müssen, vielleicht durch ein finsteres Tal, du bist bei uns. Dafür sind wir dankbar. Und wir möchten so gerne, dass du bei uns Glauben finden kannst. Dass du zu uns oft sagen kannst, dein Glaube hat dir geholfen. Amen.